ARD.
Also ein Fortschritt ist es auf jeden Fall, dass die Europäer dabei sind, dass Deutschland dabei ist. Ich glaube, wie immer man zum Merz steht, das ist auch eine besondere Leistung von ihm. Die große Frage ist natürlich, was bringt's, ne?
Das fragt der Militärhistoriker Sönke Neitzel einen Tag nach dem Ukraine-Gipfel in Berlin.
Ob Russland sich am Ende wirklich auf einen Waffenstillstand einlässt, da ist der Experte skeptisch.
Wie haben die Menschen in der Ukraine die Verhandlungen erlebt? Ein Stimmungsbericht aus Kiew.
Deutschland sagt Ukraine Sidewinder-Raketen und weitere Milliarden zu.
Und neuer Marinehubschrauber stärkt die U-Boot-Abwehr aus der Luft.
Hallo, ich bin Caroline Wöhlert.
Und ich bin Constanze Semidey. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 16. Dezember um 16 Uhr. Zwei Tage lang haben die Ukraine, die USA und die Europäer in Berlin verhandelt. Es war ein sehr großer diplomatischer Aufwand.
Und am Ende steht jetzt sogar das Angebot der Europäer, eine internationale Schutztruppe zu stellen, um einen möglichen Frieden im Osten der Ukraine zu sichern.
Ja, aber das Problem ist nur, Russland saß nicht mit am Tisch.
Was also bleibt von den Verhandlungen? Evi Seibert mit einer Einschätzung.
Am wichtigsten wäre natürlich zu erfahren, wie jetzt die Russen auf diese europäischen Vorschläge reagieren. Aber das ist bisher eher dürftig bis missmutig. Der Vizeaußenminister Russlands hat heute Vormittag gesagt, dass Russland diese Vereinbarung noch gar nicht kenne, aber dass sein Land auf gar keinen Fall zustimmen werde, wenn NATO-Truppen in der Ukraine stationiert werden würden. Und auch beanspruchte Gebiete werde sein Land nicht abtreten. Russlands Außenminister Lavrov sagte, mit Europa gäbe es nichts zu kommunizieren.
Ähnlich wie der russische Vizeaußenminister hat sich auch Kreml-Sprecher Peskow am Mittag geäußert. Also, dass Russland das Ergebnis der Berliner Ukraine-Gespräche nur aus den Medien kennt und jetzt erstmal auf den Text wartet, um ihn gründlich auszuwerten. Ein Waffenstillstand lehnt Russland auf jeden Fall weiter ab, genau wie eine Feuerpause zu Weihnachten. Peskow sagte dazu, dass eine Waffenruhe der Ukraine eine Atempause verschaffen würde und in der Zeit würde sich die Ukraine dann darauf vorbereiten, den Krieg fortzusetzen.
Ja, und keine Fortschritte gab es ja auch beim Thema Gebietsabtretungen, also bei der Frage, ob die Ukraine für einen Frieden Gebiete an Russland abtreten muss.
Genau, und ob diese ungeklärte Frage Putin in die Hände spielt, das fasst unser Reporter in Tiflis, Björn Blaschke, zusammen.
Putin spielt ja grundsätzlich auf Zeit und mithin spielt es ihm auch in die Hände. Russland ist, wenn es auch nicht rasend schnell geht, aber Russland ist immer noch auf dem Vormarsch und aus Kreml-Sicht muss man sich natürlich fragen, warum sollte man jetzt aufhören dabei, wenn man dann doch weiter vorrücken könnte. Und insofern spielt man auf Zeit, da bin ich sicher, man versucht möglichst viele Geländegewinne zu machen und das einzunehmen, was man ja sowieso als russisch betrachtet. Das ist ja die vier Regionen, die da bereits in der russischen Verfassung festgeschrieben sind, die Russland aber längst noch nicht alle komplett besetzt hat. Da sagt man eher aus Kreml-Perspektive, die Ukraine seien die Besatzer, die müssten sich zurückziehen. Und solange das nicht passiert, wird, glaube ich, der Kreml nicht einlenken.
Unser Reporter hat auch noch gesagt, dass er nicht sieht, dass es Zugeständnisse von Russland geben wird und dass Russland auch gar keinen Grund dafür sieht.
Ja, wie sind denn dann die Reaktionen in der Ukraine?
Ich würde sagen, verhalten. Unsere Reporterin in Kiew, Maria Fedorova, hat für uns bei den Menschen nachgefragt.
Die Menschen in der Ukraine, auch viele Beobachter, sind im Moment im Wartemodus. Das höre ich in Kiew immer wieder. Es gab schon so viele Gespräche und so viele Runden. Und wir wissen ja, für den Frieden hier hat das bislang nichts gebracht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich bei seinem Auftritt gestern diplomatisch gezeigt, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Auf der Pressekonferenz hat er betont, dass die Position der Ukraine gehört worden sei, so wörtlich. Und ich würde sagen, das zentrale Versprechen gestern betrifft die Frage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Entscheidend ist jetzt, wie das Angreiferland reagiert.
Und wie blicken die Menschen in der Ukraine aktuell nach Moskau?
Nach den Berichten unserer Reporterin sind viele Ukrainer einfach auch stark mit dem eigenen Überleben beschäftigt und haben überhaupt keine Zuversicht mehr, dass ein Frieden kommen könnte.
Viele Menschen erleben hier gerade den härtesten Winter überhaupt. Der Krieg tobt unvermindert weiter. Also natürlich ist da kein Vertrauen Richtung Moskau zu verspüren. Allein am 13. Dezember hat Russland massive Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur geflogen und in der Region Donetsk, Odessa zum Beispiel, gab es einen der schwersten Angriffe seit Beginn des Krieges. Also viele Menschen dort sind bis heute ohne Strom, ohne Licht, ohne Heizung. Gerade in den Wintermonaten verschärft das die humanitäre Lage deutlich. Und man sieht, da sind die Menschen, die Zivilbevölkerung, ziemlich im Einklang mit der ukrainischen Delegation. Sie sagen, ja, wir sind bereit für schmerzhafte Kompromisse, aber es gibt auch für uns bestimmte rote Linien, wie zum Beispiel, wir wollen keine formale Abtretung des Donbass. Wir wollen auch, dass die Frontlinie, gerade wie sie jetzt ist, eingefroren wird und dass es da zumindest zu einer Waffenruhe kommt.
Ja, das klingt ja alles sehr ernüchternd. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, nun liegt der Ball wieder bei den Amerikanern. Die sehen sich ja selbst als Vermittler. Und sie müssen jetzt eben diese Pläne wieder mit den Russen besprechen. Und dazu nochmal Evi Seibert.
Die Rede ist davon, dass es vielleicht sogar am Wochenende in Miami schon ein Treffen geben könnte. Für die Europäer viel wichtiger ist aber die Zeit ab Donnerstag. Denn dann geht's in Brüssel darum, ob die eingefrorenen russischen Staatsreserven mobilisiert werden können und für den Wiederaufbau und die Ausrüstung der Ukraine verwendet werden können. Das würde den Druck auf Russland, vor allen Dingen den finanziellen Druck natürlich, erheblich verschärfen. Aber noch sind sich die Europäer wiederum nicht einig, ob sie diesen Schritt gehen wollen. Russland hat schon dagegen geklagt, dass diese sogenannten Frozen Assets verwendet werden.
Im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien ging es heute auch um die Nachbereitung des Berliner Gipfels gestern. Und dort hat der Militärhistoriker Sönke Neitzel nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, wie hart auch die Europäer neuerdings mit den USA ringen müssen, um überhaupt eine gemeinsame Position zu finden.
Das ist die neue Realität. Wir sind hier gewohnt, 70 Jahre lang, die USA ist die Schutzmacht. Man hat auch eine große Übereinstimmung über diese 7 Jahrzehnte gehabt und das ist so vorbei. Ich glaube auch, dass Merz und Waderpool und diese Leute da längst angekommen sind. Aber für uns Zuschauer ist es natürlich immer irgendwie noch gewöhnungsbedürftig, dass man jetzt in zwei Richtungen verhandeln muss und nicht nur in eine.
Soweit der Militärhistoriker Sönke Neitzel und Verteidigungsminister Pistorius hat heute ja auch weitere Unterstützung für die Ukraine zugesichert. Um was geht es denn da genau?
Er sagte, im nächsten Jahr werde man eine große Zahl von Sidewinder-Raketen aus Beständen der Bundeswehr liefern. Die Sidewinder sind sogenannte Luft-Luft-Raketen, die von Hubschraubern oder Kampfflugzeugen aus gegen feindliche Jets oder Drohnen eingesetzt werden können. Und Pistorius hat auch angekündigt, dass 2026 die Unterstützung für die Ukraine um weitere 3 Milliarden Euro aufgestockt werden soll. Und damit steigt die Hilfe auf den Rekordwert von 11,5 Milliarden Euro. Außerdem wollen Deutschland und die Ukraine bei der Rüstungsproduktion enger zusammenarbeiten und gemeinsam Drohnen herstellen.
Also Pistorius hat ja nicht nur weitere Unterstützung für die Ukraine zugesichert, er war heute auch bei einem besonderen Termin im niedersächsischen Nordholz beim Marinefliegergeschwader 5. Da ist am Nachmittag ein neuer spezieller Hubschrauber stationiert worden, habe ich gelesen. Was hat es denn mit dem auf sich?
Sein Name lautet NH-90 Sea Tiger. Er dient der Marine, wird also künftig an Bord eines Kriegsschiffes stehen und soll bei der Bekämpfung von U-Booten helfen. Und Katharina Seiler zur Frage, wie wichtig dieser neue Typ Hubschrauber für die Marine ist.
Sehr wichtig. Der Sea Tiger sei nicht weniger als ein Quantensprung für die Marineflieger, sagt der stellvertretende Marineinspekteur Axel Derz bei der Übergabe des Bordhubschraubers an die deutsche Marine.
Das ist ein gewaltiger Sprung nach vorne, wie man sich das von einem Tiger vorstellt. Hochmodernes Flugzeug. Die Zelle kennen wir schon, aber alles das, was innen drin ist, ist nochmal deutlich weiterentwickelt mit Sonarsystemen, wie wir sie brauchen, um auch in der Bedrohung in Nord- und Ostsee, im Nordatlantik gerecht zu werden.
Und die Bedrohung, da lässt Bundesverteidigungsminister Pistorius keinen Zweifel aufkommen, gehe vom russischen Präsidenten Putin aus, der seine Marine massiv ausrüste.
Wir sind gefordert als NATO, als Bundesrepublik Deutschland, unsere Streitkräfte zur See schnell und besser auszustatten.
Nach diesem ersten Sea Tiger werden bis 2030 noch 29 weitere folgen. Diese bewaffneten Hubschrauber werden die Fregatten bei der Seeraumüberwachung und der U-Boot-Jagd unterstützen. Und dafür sind sie mit hochmoderner Sensorik und neuesten Waffensystemen ausgestattet.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Constanze Semidey. Bei mir im Studio war heute Caroline Wöhlert aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.